Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Die Handball-WM, sie ist nun vorbei. Es waren sehr, sehr intensive Wochen, über die wir recht sprechen wollen. Mein Name ist Sebastian Mühle, wollen natürlich vor allem auf das Finalwochenende schauen und wie sich die deutsche Mannschaft geschlagen hat. Natürlich aber auch, wer ist Weltmeister, hat Dänemark das historische Triple geschafft? Und das ist natürlich ein spannendes Thema, worüber wir reden wollen, denn wir haben natürlich auch genug Themen noch ein bisschen drumherum. Das meine ich nicht alleine, deshalb heute wieder volles Haus hier bei Anwurf und begrüße erstmal den lieben Experten Patrick Fritsche. Hallo Patrick.
Tag Sebastian, Tag ins volle Haus. Wildes Sportwochenende, glaube ich, auf allen Kanälen. Deswegen, die Augen, die brennen, aber das vollkommen zurecht. Und alleine Handball bietet uns, glaube ich, genug Diskussionsstoff heute, ne? So, sehr schön. Tag.
Ich merke schon, Patrick ist voll bereit, heute mit uns zu diskutieren. Ich grüße an der Stelle dann auch den lieben Robin Bulis, bevor wir gleich loslegen können. Hallo Robin.
Ja, hallo ihr beiden.
Ja, lasst uns auch dann erstmal anfangen mit der deutschen Mannschaft, über die wir natürlich auch reden wollen. Ne? Das erste Spiel gewesen am Sonntag, nachdem sie ja sich gesichert haben, dass sie im Spiel um Platz 5 spielen dürfen, nach dem Sieg. Und jetzt hatten sie nach dem Sieg über Ägypten und jetzt hatten sie Norwegen vor der Brust, als Revanche quasi für die Hauptrunde. Ja, was soll man sagen, Patrick? Es hat gereicht, 28-24 für die deutsche Mannschaft und kann sich mal wieder bei Mr. Andy Wolf im Tor bedanken.
Ja, wieder Wahnsinn. Also wieder 43% rausgeholt. Also ich weiß, war überragendes Turnier gespielt. Er wurde ja entsprechend auch dann belohnt letztendlich in Anführungszeichen vom Weltverband mit der Ehrung zum besten Keeper. Und ich glaube, wenn man auf die kompletten Prozente schaut und auch auf den Impact, den ein Torhüter haben kann aufs eigene Team, dann ist es vollkommen berechtigt. Du kannst natürlich immer noch drüber diskutieren und Cases machen für den Palika beispielsweise, der auch ein extrem bockstarkes Turnier gespielt hat. In Landin bisschen im normalen Modus, sage ich mal, was für einen Niklas Landin immer noch brutal ist, aber naja, eher im normaleren Modus unterwegs, deswegen dahingehend schon mal völlig berechtigt. Sonst hat es mich vor allem auch für Jungs gefreut, wie zum Beispiel für Luka Witzke, der 5 getroffen hat, der das letzte Spiel nochmal, glaube ich, nutzen konnte und auch ein Statement dalassen konnte. Weil er, glaube ich, auch nicht so zufrieden war mit dem kompletten Turnier aus seiner Sicht. Davon bin ich schon ein bisschen überzeugt, dass er sich mehr vorgenommen hat, persönlich auch individuell für sich. Ein von uns auch geschundener Kai Häfner war völlig so in Ordnung im Modus 5 aus 6. Und ja, was bleibt festzuhalten? Bleibt festzuhalten, dass die deutsche Mannschaft Platz 5 geholt hat gegen Norweger. Gegen Norweger, wo ich schon der Meinung bin, und das soll es überhaupt nicht schmälern, Platz 5 ist ein sehr gutes Ergebnis. Das werden wir, glaube ich, auch noch im späteren Verlauf der Folge einordnen und besprechen, was für euch Platz 5 bedeutet. Teil der Wahrheit ist, glaube ich, aber auch gegen Norweger, die schon ein bisschen Gang rausgenommen haben, glaube ich. Also da hat in Teilen so ein bisschen, glaube ich, diese letzte Endkonsequenz im Kopf auch gefehlt und dieses letzte wir sind da mega geil drauf und müssen das ums Verrecken willen irgendwie hinkriegen und ziehen das Spiel. War irgendwie nur mein Eindruck, weil ich glaube, die Norweger sehen sich schon eher als Top-4-Mannschaft. Und alles drüber hinaus, Platzierungsspiele, das Wort gibt es im Norwegischen gar nicht.
Ja, also würde ich auch sagen, ich glaube, es war vielleicht mit einer der schlechtesten Auftritte von Norwegen jetzt bei dem Turnier. Also ich fand auch nur jetzt 24 Buden. Ich glaube, so wenig haben sie in keinem einzigen Spiel bisher geworfen gehabt. Muss man auch schon sagen, dass man da vielleicht auch nicht mehr so ganz diese letzte konsequent gefehlt hat. Trotzdem, ne, wenn wir auch natürlich, wir loben die deutsche Mannschaft für diese gute Leistung. Wir haben mit 4 Toren gewonnen, mit 28-24. Und trotzdem, Robin, wenn wir uns diesen Spielverlauf wieder angucken, du kannst quasi die letzten 4 Spiele nebeneinander liegen und es ist immer der gleiche Verlauf. Also das ist wirklich sehr, sehr auffällig bei der deutschen Mannschaft.
Ja, Sebastian, ich habe dir, ich habe dir gestern geschrieben, nach 40 oder 45 Minuten, kurz bei WhatsApp, was ist da los? Die deutsche Mannschaft führt immer noch souverän mit 4-5 Toren. Dann hast du mir zurückgeschrieben, jetzt fängt er an zu halten, der Bergerüth, und 3 oder 4 Minuten später waren die Norweger, glaube ich, auf ein Tor dran. Und dann gab es den entscheidenden Freiwurf. Und ja, wie die ganze WM über nicht, hat diesmal das Glück, sage ich mal, auf die deutsche Seite zum Glück mal ausgependelt. Kai Häfner hat sich ein Herz gefasst, hatte einen guten Tag und hat den Ball dann durch die Beine vom Bergerüth reingehauen. Sonst hätte das Ding auch noch mal umkippen können, glaube ich, wenn das Zeitspiel gegen Deutschland ausgeht, Ballgewinn für Norwegen. Ich glaube, dann können sie ausgleichen oder auf einen rankommen mit noch 4, 5 Minuten zu spielen. Dann wird es schwierig. Ja, vielleicht war da wirklich das Glück, dass Norwegen die von Patrick angesprochene notwendige Konsequenz hat vermissen lassen. Ich weiß nicht, ob in einem möglichen Viertelfinale oder letzten Gruppenspiel der Hauptrunde, wie wir es gesehen haben, das Spiel dann auf Deutschlands Seite ausgeschlagen wäre, sondern oder nicht auch vielleicht wieder in die Hose gegangen wäre. So ist es ein versöhnlicher Abschluss, definitiv. Rang 5 dürfen wir nicht vergessen. Fangen wir mal vielleicht ein bisschen mit der Einordnung an. Rang 5 ist halt knapp hinter der Weltspitze, ne? Hinter den besten 4 der Welt jetzt einfach mal gerade. Mit genau. Einem kleinen Geschmäckle aber irgendwie dabei, haben wir das Gefühl, oder?
Ich wollte es gerade sagen, also ja, man ist halt voll mit dabei, irgendwie so, aber so, man hat trotzdem irgendwie das Gefühl, halt, um ins Halbfinale reinzukommen, bist du halt trotzdem irgendwie ein Stück dahinter. Also ein Schritt, wahrscheinlich noch vielleicht größeren Schritt.
Das ist es halt, glaube ich. Also ich empfinde es auch so als tollen Erfolg und freut mich auch für die deutsche Mannschaft. Ich hab ja auch wiederum dann... Robin, du hast, glaube ich, dann auch nochmal geschrieben, wie mich zum Beispiel diese eine Aussage, das sage ich auch ganz offen und ehrlich, von Johannes Goller so angekotzt hat davor, vor dem Wochenende, dieses Jahr, die Beine sind müde und der Kopf ist nicht da und Platzierungsspiele bliblablub. Das kann ich nachempfinden, aber auch das gehört für mich zur Weltklasse dazu, eben das Mentale und zur Weltspitze dazu. Und dann kann ich sowas nicht einfach nach außen sagen, dass es nach außen dringt und dann quasi... schon so eine negative Grundstimmung mir auch zugestehen als Mannschaft. Und mich freut es dann sehr, dass dann die Leistung auf der Platte doch eine andere war. Aber ja, und das und Platz 5 kann man einerseits sagen, wenn wir alle Handballnationen der Welt zusammenfassen und in den Topf schmeißen dann, und nur noch 5 übrig bleiben, dann ist das stark. Das ist auch stark. Darum geht es auch gar nicht. Aber dieser Abstand, diese Kluft zwischen den ersten 4ern, und im Normalmodus auch spielende Norweger, die diesen Sprung drin haben, wenn sie komplett im Modus sind und on fire sind. Auch wenn die gerade ihre oft besprochene goldene Generation etwas verzocken schon wieder. Der Sprung ist halt riesig und der wirkt auch riesig. Wenn ich mir die anderen Spiele dann anschaue, sowohl das Spiel um Platz 3 als auch das Finale und die 4 Teams, die da gestanden haben, dann ist das nochmal eine ganz andere Qualität auf der Platte. Aber wirklich eine komplett andere. Teilweise sieht es aus wie ein anderer Sport, so krass schnell wie der Handball gespielt wird. Und dann kannst du sagen und musst du auch sagen, Platz 5 ist ein hervorragendes Ergebnis, glaube ich, retrospektiv. Aber diese Kluft, ob die kleiner geworden ist zur Weltspitze, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Nee, da bin ich auch bei dir. Aber was man, finde ich, auch sieht, was du gerade sehr gut angesprochen hast, die Geschwindigkeit, die Routinen, die Abläufe, die bei den Schweden, den Dänen, den Spaniern, besonders den Franzosen drin sind, das ist ein Team, das sind alles Teams, die im Kern schon extrem lange zusammen sind, extrem gut eingespielt sind und super lange mit dem gleichen Trainer arbeiten. So, guck dir Dänemark an, ne? Jetzt das dritte Mal in Folge Weltmeister geworden mit dem gleichen Trainer. Pütlik ist, sage ich mal, dazugekommen als einzig wirklich neuer Spieler in diesem Team. Die Franzosen schaffen es auch immer wieder mal neue ranzuholen, neue Spieler, aber sind im Kern auch sehr eingespielt. Und unter dem Gesichtspunkt finde ich es stark, dass Deutschland Fünfter geworden ist, muss ich sagen. Die Norweger, starke Ägypter hinter sich gelassen, das ist gut. Island ist früh raus, zum Beispiel, ne, keine Rolle, also nicht wirklich die Rolle gespielt, das ist gut. Und dann sehe ich doch auch wieder ein bisschen für die Zukunft, auch wenn wir gesagt haben, es fehlt vielleicht Durchschlagskraft und Breite im Kader, aber wenn Alfred Gislason mit einer Truppe, mit einem Kern von Spielern zusammenarbeiten kann, dieser Achse, die wir auch schon besprochen haben, beziehungsweise die Martin Strobel auch angesprochen hat in unserer WM-Vorschau schon, nämlich Andreas Wolf hinten im Tor, All-Star geworden, bester Torwart der Weltmeisterschaft. Johannes Goller im Innenblock, Juri Knorr als Mittelmann. Juri Knorr, bester Assistgeber der Weltmeisterschaft geworden, 52 Assists und bester junger Spieler. Also dann glaube ich schon, dass da was aufgebaut werden kann. Wir sind noch von dieser Weltspitze entfernt, da bin ich vollkommen bei dir. Wenn ich mir das gestern angeguckt habe, dieses Finale, dann sehe ich da Deutschland nächstes Jahr nicht und vielleicht auch noch nicht in 2 Jahren. Aber lass die sich mal einspielen, lass die mal ein bisschen mehr miteinander arbeiten. Alfred Gislason, finde ich, ist da der richtige Mann für. Sehe ich schon etwas positiver, sag ich mal, als nach dem Viertelfinale aus gegen Frankreich, wo ich doch sehr, naja, enttäuscht war, muss ich sagen.
Ja, also ich denke, dass wir mit Blick auf die Heim-WM 2027, dass er bis dahin das Ziel sein sollte, dann auf jeden Fall ums Finale mitspielen zu können. Ich meine, das Ziel war irgendwann mal Olympiagold 2020, was ja dann entsprechend nicht funktioniert hat. Aber ich finde, man hat auch, ja, du hast diese Achse halt angesprochen und darf man auch nicht vergessen, sind dann auch natürlich irgendwann die Nationen, die da jetzt ganz, ganz vorne stehen, dann noch ein bisschen älter geworden. Dann ist vielleicht Mikkel Hansen nicht mehr mit dabei, dann ist ein Nikola Karabatic, der gefühlt ewig Junge, dann auch nicht mehr mit dabei und dann auch ein paar andere nicht mehr. Also von daher gibt es hier die Möglichkeiten, dann da vorne reinzustoßen. Aber wie gesagt, bis dahin ist natürlich noch ein bisschen Zeit und bis dahin muss natürlich auf der einen oder anderen Position noch ein bisschen was herkommen. Ich glaube, das kann man ganz, ganz so gut so umschreiben. Ich würde gerne einmal noch über die Außenposition im gestrigen Spiel sprechen wollen. Links und rechts außen, links außen, blitzsauberen Tag, 3 von 3. Rechts außen, absolut kein guter Tag, 0 von 3. Haben wir ein Außenproblem, Robin?
Ich glaube nicht, dass wir ein Außenproblem haben in der Form. Es wurde bei dieser WM, finde ich, hat man es schon auch recht viel gesehen. Die Abwehrformationen, die Außen haben nicht so eine große Rolle gespielt. Du hast es gestern im WM-Finale auch irgendwie ein bisschen gesehen, ne? Da waren die Außen auch nicht wirklich im Spiel so. Die deutsche Mannschaft hat es über weite Strecken immer mal wieder gut gemacht. Aber du hast gesehen, die Außenspieler haben hauptsächlich bei Spielen geglänzt, die relativ hoch gewonnen wurden, gegen die Argentinier zum Beispiel oder gegen die Algerier. Das waren Spiele, da haben die Außen geglänzt, aber irgendwie, wenn sie nicht in dieses Tempospiel reinkommen, sondern aus dem gebundenen Spiel, habe ich das Gefühl, dass die Außen bei dieser WM so ein bisschen ja, im Schatten standen. Nichtsdestotrotz bin ich vollkommen bei dir, dass eine Quote von 0% von Außen bei 3-4 versuchen, weil wir müssen nicht darüber reden, ne? Das waren jetzt keine, wir werfen von der Grundlinie und versuchen einen Harakiri-Dreher, sondern das waren alles 3 freie Würfe, die sich da, es waren sogar 4 Versuche, ne? Lukas Serva hat zwei Versuche gehabt, Patrick Rötzky hat 2 Versuche gehabt, alles vergeben, freie Dinger, ja, schwierig. Beide spielen natürlich auch nicht international, Grötzky wie auch Zerbe, das ist natürlich auch wieder dieses Thema. Da weiß ich nicht, wie wir damit umgehen sollen.
Zumindest solltest du ja eigentlich Bergerud und Silva aus der Bundesliga kennen.
Ja, eigentlich solltest du das können, definitiv. Und nichtsdestotrotz würde ich es noch nicht ein Problem nennen, glaube ich. Die Konzentration der Wurfausbeute würde ich in dem Spiel um Platz 3, im Spiel um Platz 5, das wir jetzt gesehen haben, mal nicht so hoch hängen. Wir haben 60% auf deutscher Seite gesehen, bei den Norwegern haben wir erschreckende 53% gesehen. Weltklasse-Spieler wie Sander Sargosen hat eine Quote von 25% gehabt. Der hat 2 aus 8 getroffen. Dann gucke ich mir zum Beispiel Sebastian Barthold an. Der hat auch nur 2 aus 5 getroffen. Also hier wie da war die Konzentration vielleicht auch beim Abschluss nicht mehr so hoch. Deswegen würde ich vielleicht bei diesem Spiel die Wurfquoten nicht zu hoch hängen. Das ist jedoch schon auffällig, da hast du vollkommen recht, dass von rechts außen dann gar keiner reingeht bei uns. Aber da haben wir ja zum Beispiel auch einen Timo Kastening, wo wir hoffen, dass der auch wieder mit alter Stärke zurückkommt, weil der natürlich auch vor dieser Weltmeisterschaft und vor seiner Verletzung der gesetzte Mann auf rechts außen war.
Genau, und er und Zerbe, der ja auch noch jung ist, dürften damit sicher in Zukunft auf der Position sein, während Patrick Grötzky.
Absolut, ja, und Lukas Zerbe wird natürlich auch mit seinem Wechsel nach Kiel nochmal ein ganz anderes Level erreichen, gehe ich einfach mal von aus.
Ja, ich auf jeden Fall. Also der wird damit sicher nochmal eine ganz, ganz andere Rolle einnehmen. Lasst uns vielleicht noch über den Unglücksraben von dem Spiel um Platz 5 sprechen. Joel Bierleben sollte eingewechselt werden in der 53. Minute für Andi Wolf für einen 7-Meter reinkommen. Ja, Wechselfehler begangen, durfte und dann nicht spielen, musste wieder auf die Bank 2 Minuten zu aussitzen. Patrick, das war für ihn, glaube ich, ultra bitter, weil er hätte, glaube ich, schon noch gerne nochmal gespielt. Aber gut, das kann halt mal passieren.
Ja, und auch das, glaube ich, ist schwierig einzuschätzen. Also da in seinen Kopf reinzuschauen, einerseits habe ich das Gefühl, jetzt sowas sagen zu müssen oder auch sagen zu wollen, weil ich es wirklich so sehe, wie das steckt er weg und das verkraftet er auch und das ist eine Sache, die ärgert dich den ganzen Abend. Am nächsten Morgen stehst du auf und sitzt beim Frühstückstisch und dann ist alles wieder in Ordnung. Und dann kommt Andi Wolf, schnippst die am Ohrläppchen rum, macht ein Späßchen, ist alles gut. Auf der anderen Seite glaube ich halt schon, dass natürlich auch dieser Ehrgeiz ganz klar ist von Joel Bierleben, irgendwann diese Lücke auszufüllen, die entstehen wird, wenn Andy Wolf irgendwann nicht mehr die Nummer 1 im deutschen Tor ist. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat er einfach mal auch ein Lob verdient, glaube ich, diese Rolle so anzunehmen, weil das auch nicht selbstverständlich ist, wenn du theoretisch eigentlich eine bockstarke Saison spielst in einer der brachialsten Teams der HBL in dieser Saison, bei den Rhein-Neckar-Löwen, dann hast du theoretisch zumindest auch völlig den Anspruch und es ist auch in Ordnung, den zu formulieren, zu sagen, ich möchte bei der WM spielen. Und die Rolle so zu nehmen und zu sagen, ja nee, aber da gibt es eben diesen ganz großen Kaputten im positivsten Sinne aus Polen und der ist die klare Nummer 1 und ich füge mich dahinter und ich bin froh, überhaupt dabei zu sein, mein erstes großes Turnier überhaupt zu spielen zu dürfen und dann, wenn ich gebraucht werde, bin ich da und bringe die Leistung auch in den meisten Fällen. Das fand ich einfach stark. Und klar willst du dich verabschieden auf der Platte und nicht daneben, zumal ja auch wirklich der Rest hat ja gespielt, ne?
Also, ja, habe ich der Einzige, ja.
Der Rest hat ja gespielt so und durfte nochmal ran sozusagen. So nochmal extra beschissen dann im Mannschaftsbus oder im Flieger zurück. Aber ja, ich glaube, das
steckt da weg.
Das ist in 3 Tagen kein Thema. Ja,
das definitiv nicht. Es war halt für ihn halt ultra bitter, weil er halt natürlich noch reingekommen wäre. Das wäre die letzte Chance gewesen, weil obwohl ja auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, Andi Wolf überragend im 7-Meter gehalten hat, hatte zu dem Zeitpunkt 3 von 4 7-Metern gehalten. Hätte trotzdem mal reinkommen sollen, einfach nur ein bisschen Spielzeit zu bekommen. Das ist dann halt nicht gereicht, natürlich. Enorm, enorm schade. Aber trotzdem, natürlich ein Wort zu Andi Wolf möchte ich schon noch verlieren, weil, wie gesagt, bester Torhüter des Turniers, von allen Stammtorhütern die beste Quote. Also er ist auf Platz 3 insgesamt über das gesamte Turnier, aber die beiden, die vor ihm stehen, sind beides nicht die erste Wahl in ihrer jeweiligen Nation. Tobias Thulin ganz vorne, aber wie gesagt, Palicka ist halt die Nummer 1. Und ich finde schon nochmal, dass er nochmal einen Schritt mehr gemacht hat und vielleicht doch nochmal diese Phalanx in diese Top 5 der Torhüter reingeschacht hat, Robin. Wie siehst du das? Also ich finde, er gehört ja mittlerweile doch erst auf diesem Turnier, glaube ich, schon dazu.
Ja, ich gehe da komplett mit dir d'accord. Ich habe ihn die ganze Champions League-Saison über schon unglaublich stark gesehen bei Kielce. Das ist wirklich... Da hat er sich schon wirklich in den Fokus gespielt, ist die unangefochtene Nummer 1 dort und sorgt auch dafür, dass Kielce da echt ganz oben mitspielt in ihrer Gruppe. Und was er bei dieser WM abgeliefert hat, mit dem Druck umzugehen, diese junge Mannschaft, sage ich mal, als Rückhalt zu tragen, seine sensationelle WM-Leistung ist halt jetzt auch schon 7 Jahre her. Das ist natürlich echt, das ist richtig, richtig viel Zeit, muss man einfach mal sagen. Und jetzt so wieder zurückzukommen, ganz großes Kino. Also ich würde ihn, klar, Niklas Landin und Gonzalo Perez de Vargas sind irgendwie gefühlt ein anderes Level für mich. Das sind für mich so die beiden besten Torhüter der Welt einfach. Wobei Landin auch nochmal über Perez de Vargas steht, ein kleines Stückchen meiner Meinung nach.
Für mich ist auch Perez de Vargas einer so ein bisschen der Enttäuschung der WM. Ich fand ihn nicht so überragend.
Ja, stimme ich dir zu. Absolut. Aber beide sind absolute Crunch-Time-Spieler. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also... Und Andreas Wolf hat mit seiner gesamten Turnierleistung definitiv dafür gesorgt, dass er in diese Top 5 Phalanx da vorgedrungen ist und vollkommen zu Recht auch meiner Meinung nach in dieses All-Star-Team berufen wurde, weil du auch einfach nicht vergessen darfst, ich glaube, kein anderer Torhüter hat seine Mannschaft während des gesamten Turniers halt auch so getragen. Ne? Man muss halt einfach schon sehen, dass abgesehen von Juri Knorr, Andreas Wolf die herausstechende Person im deutschen Kader war. Und deswegen sehe ich ihn gerade mit dieser Verantwortung, die er dann auch übernimmt, der Situation, der Position im Team, der sich inzwischen, glaube ich, bewusst ist und die Leistung, die er dazu dann auch noch bringt, macht ihn für mich zu dem inzwischen kompletten Torhüter, der das total verdient hat und ja, immer noch im besten Alter ist. Ne? Also der gute Mann wird auch nächstes Jahr noch da stehen. Und wird auch 2027, wenn alles glatt geht, im Zweifel noch da sein.
Ich habe mal geschaut, 112 Paraden. Damit hat er 24 mehr als der Zweitbeste. Und das ist Niklas Landin. Also das ist schon wirklich sehr, sehr stark auf
jeden Fall. Und die freie Quote, ne? Da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Die haben wir hier nicht, die Zahlen. Aber das, finde ich, war auch wirklich beeindruckend zu sehen, wie viele Freie gegen Ägypten den entscheidenden Ball frei weggenommen vom Ali Zayn da, der auf 6 Meter durchbricht. Und so viele Würfe vom Kreis, von außen, also stark, ganz stark.
Und die zweitmeisten die Meterparaden mit 8. Nur Peres Vargas hat da mehr. Das war, da war wirklich gut. Peres Vargas ansonsten, glaube ich, eine 31%-Quote über das gesamte Turnier. Wie gesagt, ein bisschen enttäuschend von ihm, was man eigentlich so von ihm gewohnt ist. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal erste kurze Pause, kommen gleich zurück, um natürlich noch ein bisschen weiteres Riss zu besprechen. WM-Fazit ziehen, wollen natürlich noch über den Meister reden. Das müssen wir auf jeden Fall ja tun. Über das Finale, Spiel um Platz 3. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, und jetzt sind wir zurück bei Anwurf und wollen natürlich auch auf die weiteren Partien drauf schauen und müssen natürlich vor allen Dingen über das Finale reden, denn wir wollen natürlich gucken, okay, wer ist ein Weltmeister geworden und ja, was soll man sagen, es ist fast schon langweilig, denn die lieben Dänen haben wieder gewonnen, haben sich im Finale durchgesetzt gegen Frankreich, gewinnen mit 34-29 und feiern zum dritten Mal den Titel. Patrick, wir haben das schon noch vorher besprochen, was die Dänen dann nochmal nach diesem Unentschieden gegen Kroatien gespielt haben, das war irgendwie nochmal ein Stück drauf, wo du einfach so gedacht hast, wow, einfach kann man nur den Hut vorziehen, was die gezeigt haben in diesem Turnier.
Ja, also ein völligst verdienter Weltmeister. Eine Mannschaft, die eben diese immer noch mal diese nächste Stufe draufpacken kann. Selbst wenn du glaubst, okay, jetzt wird's eng, oder die können immer noch einen drauflegen. Und das ist die absolute Weltklasse auf Peak. Und es sind noch so viele dänische brachiale Handballer überhaupt nicht dabei gewesen, einfach weil der Kader limitiert ist. Ich möchte mich bei euch gleich mal ein bisschen beliebt machen. Mich hebt das Ganze überhaupt nicht an. Mich hebt das Ganze, also geht gar nicht darum, dass ich sage, das ist keine unfassbare Leistung, dreimal am Stück Weltmeister zu werden. Aber ich für mein Sportverständnis, für mein Sportfanverständnis, finde das nicht den Handball, den die spielen. Der bockt ohne Ende. Aber die Tatsache an sich finde ich so dermaßen lame. Wie geht's denn euch damit? Ganz ehrlich. Also ich, wenn, komme ich, finde ich total, nee, finde ich irgendwie, nee, ich bin da zu Underdog-Freund, keine Ahnung.
Nee, ich sehe das anders. Für mich hat das inzwischen so, ich sehe das anders. Für mich nimmt das so langsam, das ist nicht vergleichbar, aber für mich nimmt das so langsam Roger Federer und Rafael Nadal-Vibes an oder Novak Djokovic, wenn wir mal gucken. Ne? Der hat ja auch am Finaltag morgens frühst irgendwie mit Nadal gleichgezogen, Australian Open-Titel gewonnen. 10. Irgendwie habe ich so ein bisschen so Parallele dazu gesehen und ich finde das schon krass. Also mich holt das total ab, dass dieses Team sich in so einen Rausch spielt. Das war 26. WM-Spiel ohne Niederlage.
28.
Es ist, ja, und dann das Team, also die Truppe da ist einfach gigantisch gut und weiß ich nicht, wenn ich mir angucke, wir haben die ganze Zeit über den deutschen Rückraum gesprochen. So, jetzt gucke ich mir Matthias Gitzel und Simon Püttlik an, die zusammen 111 Tore im Turnier geworfen haben. Das ist so, es ist wirklich on top of the world. Also dieses der Weltspitze so ein bisschen enteilt, sehe ich und mich holt es trotzdem ab, weil es mich irgendwie schon begeistert und aber auch fasziniert. Also diese Faszination dahinter, dieses Dominieren, nötigt mir massiven Respekt ab und ich finde das total krass und bin gespannt, wie das noch weitergehen kann für dieses Team. Also, weil die werden ja so schon einfach jetzt die sind in die Geschichte eingegangen. Ne? Niemand hat dreimal nacheinander gewonnen und ja, es ist für mich einfach unglaublich. Auch die Story dieses Finals war für mich einfach so das Allercoolste irgendwie, dass Rasmus Lauge in der zweiten Halbzeit mal eben kurz das Ding alleine gewinnt. Der er einer von 6 Spielern ist, der in einem Finale 10 Hütten macht, so, ne? Rasmus Lauge, wo haben wir den gesehen, das Turnier über? Klar, der hatte irgendwie ein bisschen was am Meniskus, glaube ich, am Außenmeniskus, war ein bisschen angeschlagen reingegangen, dann kommt der da hinten und stiehlt einfach mal kurz Mikkel Hansen die Show, schwingt sich zum Final MVP auf und ja, unglaublich. Also ich weiß gar nicht, ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus, für mich ist das ganz großes Kino definitiv.
Ja, also ich meine, ich bin ja prinzipiell auch so ein Underdog-Typ und finde auch immer ganz gut, wenn es auch Überraschungen gibt, aber also die Ideen, was die da spielen, seitdem der Nikola Jakobsen da ist, das ist wow, das ist wirklich, wirklich von einem anderen Stern. Also das ist, klar, natürlich, die haben die Spieler auch dafür, aber ich finde trotzdem, also sie hatten ja auch schon vorher talentierte Jungs und was da jetzt nochmal Jakobsen, seitdem er dann da ist, da gemacht hat, das ist einfach verrückt. Ich meine, Nikola Jakobsen hat als dänischer Nationaltrainer noch nicht ein einziges WM-Spiel verloren, noch nicht ein einziges, der ist seit 2017 im Amt. Das ist doch total verrückt. Das ist wirklich, also es ist wirklich, mir macht das super viel Spaß, ihnen zuzugucken. Die können dich wirklich auf ganz verschiedene Arten schlagen. Natürlich, der Rückraum ist sowas von brutal stark. Aber du hast ja gestern starke Außenspieler, ne, über die irgendwie auch keiner redet irgendwie. Du hast einen starken Kreiser mit Magnus Saugstrup, über den irgendwie auch keiner redet, aber der auch da ist. Also diese Qualität und diese Wucht, die einfach haben, es ist einfach wow. Und ich meine, du hast angesprochen, Rasmus Lauge-Schmidt, der hat in den letzten 2 Spielen vor dem WM-Finale 10 Minuten gespielt. Kommt rein und dominiert dieses Spiel, als ob er die ganze Zeit voll im Rhythmus gewesen wäre. Das ist wirklich. Und diese, wenn du so eine Tiefe hast, dass du Rasmus Lauge-Schmidt 2 Spiele lang nur 10 Minuten spielen lassen kannst, dann sagt das alles darüber aus, wie überragend dieses dänische Team ist. Ja, also. Ihr seht, also zumindest Robin und ich meine Patrick Klan, ne, Underdog und so weiter, aber sagen wir mal ganz ehrlich.
Ja, nicht das klingt ja fast so ein bisschen so nach dem Motto, ich habe auch ein riesen Respekt vor, das ist ja gar nicht die Frage. Und die Leistung habe ich auch gesehen und dass es ein komplett verdienter Weltmeister ist und dass ich da mit Tränen in den Augen da sitze, wenn ich die Handball spielen sehe vor Freude, das ist alles unbestritten. Aber ich weiß genau, wenn es uns mir egal, wer es ist, und wenn es mir wirklich egal, wer es ist, wenn die das erste WM-Spiel verlieren, ich weiß nicht, warum ich da immer so krantig drauf bin, auf so Krawall aus und auf so Kontra, aber wenn die das erste WM-Spiel verlieren unter Jakobsen, dann habe ich wahrscheinlich hormonell eine größere Explosion im Körper, als wenn die noch 3-mal einen WM-Titel nochmal holen. Ich bin einfach so, ich denke, nee, boah, jetzt einfach mal diese ganze, nee. Aber, also von der Leistung her, um Gottes Willen. Ich will aber auch die Franzosen nicht schmälern in dem Spiel. Ich glaube, die haben trotzdem auch am absoluten Limit performt. Und dann hast du das Pech, glaube ich, einfach, dass du halt, also einerseits die Würfe von den Dänen natürlich brutal. Und dann fehlt dir vielleicht auch trotzdem, und die Diskussion haben wir schon oft, ne? Hast du kein Torhüter-Duo? Weil Desbonnet hat sein Spiel des Lebens verschossen gegen Deutschland. Wobei der auch 3% besser war als Vincent Gérard, der halt 16% in einem Finale spielt. Ist kein, und war ja auch dahingehend interessant, ne, Niklas Landin auf dänischer Seite, verlässt Kiel, ersetzt wird er von Vincent Gérard im Sommer. Ich will jetzt nicht sagen, dass es kein Big-Game-Player ist, aber man bekommt das Gefühl ein kleines bisschen, zumindest wenn man auf diese WM schaut. Und das Gefühl lässt sich auch eben mit Zahlen und mit Prozenten belegen, dass er eben zumindest bei dieser WM, wenn es ganz hart drauf ankam, eben nicht performt hat. So, und dann, ich sag mal, böse formuliert, wenn du jetzt gegen Mannschaften spielst, wo du weißt, du machst vorne 45 Buden plus, dann eine 49%-Quote rauszuhauen, das ist schön, aber ist unterm Strich auch egal.
Das ist für mich, also für mich ist das Thema bei Frankreich. Frankreich hat keine Torhüter. Ich meine, sie kriegen es trotzdem hin, ins Finale zu kommen mit wenig Torhüterleistung, aber Frankreich fehlt ein starker Torhüter. Und für mich ist Gérard nicht die Einzige, sondern für mich ist Desponnet, bin ich ganz ehrlich mittlerweile.
Ja, also die Leistung Frankreichs ist unter dem Gesichtspunkt einfach noch mal ganz anders zu beurteilen, ne? Also du hast gesagt, Patrick ist kein Big Game Player. Das kann man nicht so sagen. Also ich sage es einfach so, er ist kein Big Game Player. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass Kiel ihn als Übergangslösung sieht. Also das wird nicht die Lösung sein, um Niklas Landin zu ersetzen, sondern da wird man sich bemühen, irgendwie auch noch mal ein bisschen mehr Klasse dann im Zweifel nachzulegen. Das ist, sage ich mal, jetzt so die Übergangslösung. Die Franzosen unter diesem Gesichtspunkt mit dem Torhüter ist das schon echt stark. Also die Spiele, die haben eine wirklich, wirklich starke Weltmeisterschaft gespielt. Dieser Sieg gegen die Schweden. Gut, bei den Schweden kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Es ist natürlich heftig, wenn du einfach deinen kompletten, den Kopf der Mannschaft verlierst, ne? Zum Halbfinale und Spiel um Platz 3 dann. Also Gottfried Sonn mit dieser Verletzung, das hätte auch noch mal ganz anders ausgesehen. Aber nichtsdestotrotz, Frankreich hat denen hier einen guten Kampf geboten, ne? Das ist am Ende 5 Tore ausgegangen. Die Franzosen waren aber auch immer wieder in Schlagdistanz. So, ich glaube, wenn die Franzosen es schaffen, wirklich mal den Ausgleich herzustellen, was leider nie funktioniert hat, oder was heißt leider, was die Franzosen nie geschafft haben, dann kommt auch ein Team wie Dänemark so ein bisschen, ne, ins Grübeln und hier und da. Aber gestern mit den Fans im Rücken immer die Führung gehabt. Dieser sensationelle Rückraum, Lauge, zweite Halbzeit, brauchen wir nicht drüber reden. Landin hält dann irgendwie auch wieder, kommt rein, ne, hat nicht den besten Tag. Kevin Möller spielt die letzten 15 Minuten, dann kommt Landin aber für einen 7 Meter rein, irgendwie als Frankreich auf 2 dran ist. Ja, zack, hält er natürlich den 7 Meter, nachdem Richardson vorher 5 gemacht hat oder 4. So, danke. Also das ist halt einfach dann, die sind genau auf den Punkt da, und wenn du in diesem Flow bist und diese Situation kennst, das ist dann genau das, was wir kennen eben von der deutschen Mannschaft, ne? Da läuft dann alles auf deine Seite, weil sie halt schon zweimal die WM gewonnen haben, so, und das ist dann einfach ein unglaubliches Team. So, wir haben es noch nicht angesprochen, zumindest pro forma wollen wir es einmal erwähnen. Matthias Gitzel MVP geworden. Vollkommen
Wobei,
zu Recht, meiner Meinung nach. Top-Torschütze.
einer der wenigen Spieler, die 60 Tore bei einer WM geschafft haben, haben nicht viele vorhin geschafft.
Ja. Pütlik hat im Finale gestern, na, wir reden über Lauge, weil er 10 gemacht hat. Pütlik hat halt 9 Tore gemacht. Also ist auch im All-Star-Team drin, so kommt dahin, war Handballkennern, sag ich mal, die ein bisschen die Champions League verfolgen, GOG, dänischen Handball, war das schon ein Name, aber so.
Also ich hätte das aber auch nicht erwartet, dass der sich so dominant
Genau, also
aufführt.
niemand hat erwartet, dass Pütlik auf einmal 52 Buden macht und so eine Weltmeisterschaft spielt. Carsten Pitschicker, Kommentator, hat mehrfach angedeutet, er kommt in die Bundesliga. Ich bin mal gespannt. Es wäre, ja, ich würde es mir mega wünschen, diesen Mann in der Bundesliga zu sehen. Bin gespannt, wo er dann im Zweifel hingeht.
Sehr
Kommt nicht
wahrscheinlich.
viele für in Frage, natürlich.
So, erstes
Und
Gefühl
ja,
wäre jetzt die
es
SG,
ist.
weil irgendwie gefühlt alle Dänen entweder in Flensburg oder in Kiel landen.
Der SCBFA, sage ich mal so, also schöne Stadt, kann ich nur mal so einwerfen. Ich finde, die Stadt ist unglaublich lebenswert und
Also, wenn er
sehr
jetzt zuhört, sollte er
einfach.
zukommen.
Bitte?
Wenn er jetzt zuhört, sollte er unbedingt zu Patrick kommen.
Richtig. Der kann auch von mir aus die erste Woche hier pennen bei mir. Also wenn
Kein
er
Problem, bin ich ja ganz lieb.
da ist, gar kein Problem. Der legt ja mir die dänische WM-Siegprämie hin, da bin ich zufrieden. Das ist völlig in Ordnung.
Ja, also, natürlich. Und ich meine, wenn wir auch über Frankreich reden, müssen wir halt auch noch erwähnen, dass halt die auch zwei Spieler im All-Star-Team haben, ne? Neben dem Remili auf Rekord Mitte, überragendes Turnier gespielt. Also für mich wäre es so, er oder Knorr war für mich derjenige auf der Mitte, den ich da hinstellen würde. Das muss man, glaube ich, schon noch so sagen. Also, dass der Knorr auch relativ nah dran gewesen ist, glaube ich. Und da hast du halt noch einen überragenden Kreisspieler mit Fabregas, ne? Der sowohl vorne als auch hinten ein überragendes Turnier gespielt hat. Auch gestern wieder mit 3 Buden ganz wichtige Rolle gespielt. Also, ja. Aber was mich da stört, und das möchte ich vielleicht auch mal jetzt in die Runde hier bei euch, könnt ihr auch gerne eure Meinung sagen. Matthias Gitzel ist der MVP dieses Turniers. Und für mich gehört der MVP ins All-Star-Team. Denn Matthias Gitzel ist nicht im All-Star-Team, sondern Alex Tuschebaev, der auch ein gutes Turnier gespielt hat, möchte ich gar nichts abreden oder so, aber MVP nicht im All-Star-Team, das passt für mich einfach.
Ja, das ist eine äußerst komische Regel, die sie sich da ausgedacht haben, beziehungsweise wollen sie damit halt irgendwie noch ein bisschen noch jemanden, sage ich mal, unterlegenen, du musst es dir halt auch mal angucken, die All-Star-Teams und die MVPs der letzten Turniere immer. Da wird dann immer noch mal jemand reingesetzt, der auch nicht im Zweifel im Finale war, so, ne? Sondern irgendwie, wir nehmen den MVP und lassen die Position im All-Star-Team dann frei, um irgendwie noch mal jemand anderen besonders hervorzuheben. Alex Duschebaev, gute WM gespielt, aber meiner Meinung nach unter seinen Möglichkeiten geblieben. Also wir kennen es von Alex Duschebaev teilweise auch besser, muss man einfach mal so sagen. Und unter dem Gesichtspunkt kann ich es auch nicht verstehen. Also, und bin vollkommen bei dir, ne? Ein MVP, du wirst nicht MVP, wenn du nicht, dann musst du ins All-Star-Team. Also die Kombination, dass es so nicht zusammenpasst, das geht nicht. Also das ist nicht möglich. Unter dem Gesichtspunkt, klar, Nadim Remeli hat es auch vollkommen verdient, aber Gitzel da nicht reinzunehmen, macht für mich auch gar keinen Sinn. Ohne Duschebaev jetzt seine Leistung irgendwie zu diskreditieren. Was sagst du, Patrick?
Ja gut, da kommen wir ja auch noch hin, sage ich mal, zu Spanien. Also, ich bin da sowieso immer so, also ich bin ein großer Freund von individuellen Auszeichnungen. Ich war auch derjenige, der früher immer nur für die Auszeichnung zum besten Keeper gespielt hat, irgendwelche Hallenturniere oder als Kind damals. Aber da ist natürlich immer, du hast es angesprochen, Robin, da ist halt trotzdem auch immer so ein bisschen, ja, auch Politik mit dabei und auch ein bisschen Streicheln mit dabei einfach. Und das ist einerseits auch die Aufgabe von einem Weltverband sicherlich, irgendwo zwischen den Zeilen da für ganz viel Liebe und Harmonie zu sorgen. Auf der anderen Seite, wenn du halt dann genau den besten Spieler des Turniers, und ihr habt das ja auch vorher schon besprochen in der Folge, in der WM-Vorschau, und wir haben das ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe thematisiert gehabt, schon vor der WM. Es ist eben Gitzel geworden. Das war, ich will nicht sagen absehbar, aber es war klar, dass er das Potenzial dazu hat. Und dann muss für mich auch ein MVP spielen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, solche Ehrungen und solche Auszeichnungen sind vor allem auch immer ein bisschen, glaube ich einfach, ist nur eine Meinung, immer auch ein bisschen Politik mit dabei. Deswegen, inwiefern die auch Tragweite für alle haben müssen, ist ja immer dahingestellt. Ich glaube, dass das so in Ordnung geht, wie es da steht, in Klammern eben mit Gitzel. Und ja, ich meine, wir kommen zu den Spaniern sicherlich noch, das Spiel gegen Schweden. Ja, dass wir noch mehr drin haben, ja.
Wir können ja noch über andere Awards sprechen. Ich habe nach dem Finale der Hockey-Jungs, die ja Weltmeister geworden sind, zum ersten Mal seit 2006, habe ich gesehen, dass es da auch Awards für die beste Tor-Celebration gegeben hat. Also kann da ja auch gerne nochmal erweitern. Also das fand ich jetzt ganz lustig. Wir haben besten Angreifer, besten Torhüter, besten Mittelfeldspieler, besten Verteidiger geehrt und beste Goal-Celebration, einen Fan-Award, und das war total interessant auf jeden Fall. Die haben alle irgendwie so ein Ruppchen bekommen, was, wenn du es umrechnest, irgendwie 100 Euro sind oder 200 Euro. Das ist sonderlich viel, ist jetzt nicht rausgekommen, aber es sah sehr schön aus, was sie da bekommen haben. Auf jeden Fall.
Also, beim Handball das Problem, ne, dass du halt einfach eine Goal-Celebration nicht
machen kannst, ja.
Also, das habe ich mich wirklich, das fand ich gerade im Deutschlandspiel immer so faszinierend gegen Frankreich. Wenn noch ein jubelnder deutscher Spieler gezeigt worden ist, da hast du schon wieder im Netz rascheln hören auf der anderen Seite. Und das ist halt das Ding. Beim Handball kannst du halt da nicht groß irgendwelche Jubelorgien vom Stapel lassen, dafür fallen einfach zu viele Tore zu schnell.
Ja. Das stimmt definitiv. Ja, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause, reden dann noch um Spiel und Platz 3 und haben noch ein, zwei weitere Themen, unter anderem auch noch eine Coach-Challenge, die jetzt kommen soll. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir auch noch zu diesem angesprochenen Spiel um Platz 3, was wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Ein Spiel, was in die Geschichtsbücher eingegangen ist, denn so viele Tore, wie dort gefallen sind, gab es noch nie in einem Spiel um Platz 3, also im kleinen Finale. 75 Buden sind es am Ende. Ich glaube, der vorige Rekord lag bei 63. Das war vor 2 Jahren das Spiel. Und jetzt hat man, ja, wie gesagt, richtig, richtig Gas gegeben. Torhüter waren irgendwie ja da und haben ein paar Bälle gehalten, aber irgendwie die Defensive waren halt irgendwie so bestenfalls Fahnenstangen, wenn wir uns das mal anschauen, was sie da wirklich vom Stapel gelassen haben, wie viele Würfe. Und ja, war ein munteres Spiel zwischen Schweden und Spanien. Am Ende, ja, gewinnen die Spanier mit 39-36, weil sie in der zweiten Halbzeit dann auch konsequent das Thema weitergegangen sind, während Schweden dann ein paar Fehler sich zu viel erlaubt hat. Und deswegen bleibt dann Schweden bei der Heim-WM dann leider ohne Medaille, Patrick.
Ja, es ist halt schade, ne? Also jetzt natürlich nicht, dass man irgendwie da in eine parteiische Richtung einschlägt. Wir haben es anklingen lassen, dass wir jetzt, und da geht es nicht um den spanischen Handball, aber mehr um das Grundgefühl, die vielleicht nicht die größten Spanien-Freunde sind in dem Kontext. Und dann bin ich spätestens seit Palikas Aktion gegen Island sowieso komplett auch blau-gelb gewesen in diesem Turnier. ist schade. Mich würde halt wirklich interessieren, das ist ein richtig großes What-If, weil ich habe das auch bei den Kollegen teilweise im TV gehört, und kann man überhaupt von einem Ersatz sprechen, wenn da Felix Klar spielt statt Gottfriedsson? Ja, kannst du. Und ich glaube einfach, dass das sowohl auf der Platte als auch mental einen unglaublich großen Impact hatte in die negative Richtung. Und mich würde es wirklich interessieren, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Gottfriedsson gespielt hätte. Nichtsdestotrotz natürlich ein komplett verrücktes Spiel einfach. Also, dass die Spanier fast 40 Tore werfen gegen ein bis dato unglaublich stark aufspielendes schwedisches Torhüter-Duo, Palika mit 23%, Thulin mit 27%. Aber Wahnsinn. Also das war wirklich, ich weiß gar nicht, wir haben ja mal drüber gesprochen, Sebastian, diese Tempo-Gegenstoß, diese Tempospielzeiten beziehungsweise diese Angriffszeiten. Sind die unter 30% geblieben in der Partie?
Warte, ich kann eben geschwind nachschauen. Also es war wirklich brutal, was sie dort gespielt haben. Und überraschenderweise war es bei den Schweden wirklich unter 30 Sekunden. Bei Spanien überraschenderweise nicht. Spanien hat 37,9 Sekunden gebraucht. Schweden ist bei 25,8. Aber was ich halt so faszinierend finde, ist, dass Spanien 39 Buden wirft und Palika und Lien halt trotzdem 13 Bälle. Und ich glaube, das ist halt auch so etwas, wo du denkst, okay, das ist eigentlich ein Spiel gewesen, wo gefühlt die ganzen Offensiven irgendwie gemacht haben, aber beide Nationen haben Torhüter mit, ja, also zweistellige Paradenanzahlen, und trotzdem hast du halt 75 Buden. Das zeigt halt auch einfach, und ich meine, wir reden über jedes Spiel, jeder Platz wird ausgespielt, was natürlich auch wichtig ist für eine Olympia-Qualifikation, ja. Aber Robin, natürlich in so einem Spiel, also wir haben es ja auch schon viel bei den Champions League Final Fours gesehen, da wird da jetzt nicht so viel Wert auf die Defensive gelegt. Also da kann man auch das, ja, einfach da, also sie lassen einfach laufen, so gefühlt.
Ja, da sind schon immer richtig schöne Hurra-Spiele, muss ich sagen. Ja. Also mir gefallen die relativ gut, muss ich sagen, weil das ist, also erstmal vorneweg, ich hätte niemals gedacht, dass ich nochmal ein Handballspiel sehe, in dem eine spanische Mannschaft 39 Tore wirft. Um hier mal kurz das Spanien-Bashing damit dann auch abzuschließen. Das war ein komplett beklopptes Spiel. Also ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich habe wirklich, also 22:18 Halbzeitstand. Ich muss leider zugeben, ich habe diese und auch letzte Saison mit meiner Mannschaft in der Landesliga bzw. Kreisliga solche Ergebnisse nach 60 Minuten auch schon mal gehabt. Das ist wirklich, das war ganz großes Kino, aber du hast es angesprochen, also Champions League Final Four Spiel um Platz 3, aber du siehst es auch bei anderen Sportarten, zum Beispiel, ich kann mich noch an dieses Spiel der Deutschen gegen Uruguay erinnern, das war auch mal ein Spiel um Platz 3 bei einer Weltmeisterschaft, ich glaube in Südafrika damals oder so.
2010 war das, genau.
2010, das sind auch immer so, ja, sehr, sehr muntere Spiele, muss ich sagen, und die machen Spaß. Ob wir jetzt über die Sinnhaftigkeit streiten können, ja, kannst du sicherlich eine ganze Folge draus machen, sage ich mal, über Platzierungsspiele, Spiel um Platz 3 etc. Mit der Olympia-Qualifikation sicherlich eine andere Sache, aber wenn du dir anschaust, wie die Spanier es abgefeiert haben und wie sie sich gefreut haben, die Schweden hätten, glaube ich, mindestens so gefeiert auch, dann sehe ich den Sinn dahinter schon. Und für uns und den Handball, also für uns ist es Unterhaltung pur für mich, und für den Handball ist es natürlich super coole Eigenwerbung, eine 39-36 nach 60 Minuten zu sehen.
Bei Spanien kann man übrigens auch festhalten, dass Grau das neue Bronze ist. Kamen alle irgendwie in den grauen Trainingsanzügen dahin, wo ich auch so dachte, okay, Spanien und Grau, das passt irgendwie mich gar nicht, weil ich nach dem Spiel nicht, aber okay. So ist halt deren Teamwear, das war schon ein bisschen sehr komisch, aber ja, wirklich komplett verrückt, komplett wildes Spiel einfach dort gewesen. Und natürlich, um der Vollständigkeit halber auch noch den Sonntag dann abzuschließen, müssen wir natürlich dann auch über das Spiel um Platz 7 dann sprechen, was Ägypten gegen Ungarn gespielt hat. Auch da komplett wild, zweifache Verlängerung. Am Ende gewinnt Ägypten mit 36-35. Da haben die 80 Minuten gebraucht, um so viele Tore zu werfen. Spanien und Schweden haben halt dafür 60 Minuten gebraucht, um nochmal mehr zu werfen. Also das war nochmal ein wildes letztes Wochenende zur Handball-WM. Ich würde dann einmal um eure Gesamtfazits bitten, Patrick, dann Robin gerne. Wie hat euch die WM gefallen? Was können wir besser machen? Was nehmt ihr davon mit? Und wie seht ihr das im Hinblick auch auf Werbung für den Handballsport?
Ja, ich lege gerne mal los. Also zum einen...
Alles gut, mal. Ich habe gesagt, Patrick, dann Robin.
Ach, sorry,
Robin,
sorry.
Robin out for
Patrick,
Robin.
Patrick, Robin, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Bitte, Patrick.
Nein, 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 Robin. Ich kann und will ich nicht mehr einfangen. Jetzt leg los, komm.
Zum einen finde ich es erstmal schön, muss ich sagen, dass diesmal so viele Nationen dabei waren. Das war ja vorher diskutiert worden, sage ich mal. Manche haben gesagt, ja, was das wohl geben soll. Es werden immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr Spiele. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es erstmal cool, Teams wie die USA, Belgien, Kap Verde. Klar haben die jetzt nicht für die ultimativen Highlights im spielerischen Sinne gesorgt, aber das hat einfach Handball einem weiteren größeren Markt, in weitere Länder getragen und das hat mir positiv gefallen. Was mir auch positiv gefallen hat, ist, dass die Regeländerungen, die beschlossen wurden zu dieser Saison, nämlich, dass die schnelle Mitte noch schneller wird, das hat gegriffen. Das Spiel wurde noch schneller und ich finde es nicht so rasant. Ich kann mir aber vorstellen, glaube ich, dass es vielleicht für den einen oder anderen, der Handball nur zu Großturnieren schaut, ein bisschen zu rasant, ein bisschen zu unübersichtlich schon geworden ist, dieses Spiel. Ich persönlich als jemand, der Handball schon sehr lange verfolgt, ich mag die Geschwindigkeit im Spiel, wie sie inzwischen drin ist. Und Spiele wie dieses 39-36, was wir gerade thematisiert haben. Dann Fazit kurz auf die deutsche Mannschaft bezogen. Noch nicht ganz dran an der Weltspitze, aber ich glaube, dass Alfred Gislason mit der Achse, die wir besprochen haben, Wolf, Golla, Knorr, was aufbauen kann. Und ich freue mich auf die Entwicklung des deutschen Teams. Und overall Fazit für mich war es einfach eine großartige Weltmeisterschaft. Einzige, was ich sage und was ja manche Experten, Kommentatoren etc. pp. Auch gesagt haben, ich würde mich freuen, wenn wir von dieser Zerstückelung wieder wegkommen, dass es an so viele Nationen vergeben wird, eine WM-Ausrichtung. Ne? Schweden hätte diese WM meiner Meinung nach auch alleine ausrichten können. Die Hallen waren zeitweise sehr leer. Die nächste Weltmeisterschaft führt für mich persönlich alles ad absurdum. Die findet in Kroatien, Norwegen und Dänemark statt. Das verstehe ich einfach nicht. So, schreibt eine WM aus, lass sich ein Team darauf aus, lass sich eine Nation darauf bewerben und vergibt es an diese Nation. Punkt. Aber Overall-Fazit, absolut großartige Weltmeisterschaft. Es waren wahnsinnig coole 2,5 Wochen, 3 Wochen. Und es hat einfach nur riesig Spaß gemacht. Und mit Dänemark natürlich einfach einen gigantisch verdienten Sieger bekommen. So, Patrick, jetzt darfst du bitte.
Danke. Ja, also ich schließe mich an. Nein. ein Punkt, den ich auch ansprechen wollte, ist genau diese Buntheit dieser Weltmeisterschaft, die ich auch extrem cool fand. Also ich habe das letztes Mal schon genossen, 21. Da war ja vor allem über Gauthier Mwumbi gesprochen worden, über diesen, wie er sich selbst auch nennt, diesen Kongo-Koloss, der mir da so im Kopf geblieben ist, wo auch Shaquille O'Neal sich ja gemeldet hat, sogar bei ihm. Und das sind einfach Geschichten, die ich aus einer WM mitnehme. Und dieses Jahr hast du eben die Kap Verde mit dabei. Du hast diese Betten-Story, die zusammengekracht sind, mit dabei. Und das sind irgendwie diese schönen Geschichten, unabhängig vom Sportlichen, die mir persönlich so wichtig sind, die einfach so eine WM irgendwie so rund machen, so und so bunt machen. Die US-Amerikaner, die in beide Richtungen Ausschläge haben, einerseits, die beißen sich durch das Turnier, auf der anderen Seite hast du dann jemanden, der quasi Player of the Game wird als eigentlich deutscher Viertligaspieler und dann plötzlich eine WM-Partie in Anführungszeichen im Rahmen des für ihn Möglichen bei allem Respekt dominiert und dann auch diese Auszeichnung bekommt entsprechend. Also das ist schon... Das ist erstmal schon cool und es war für mich auch die WM, mit der ich mich am meisten so beschäftigt habe in meinem Leben bisher oder die ich am meisten verfolgt habe und ich kann ganz klar sagen, dass das für mich viele Partien waren, wo ich auch glaube, die würden noch eskalativer Emotionen auslösen in mir, wenn die nicht vor 37 Leuten und einem Kameramann in Katowice stattgefunden hätten, irgendwo. Das ist wirklich auch eine Sache, die ich schade fand. Weil Handball einfach das Potenzial hat, das haben wir in Schweden gesehen, einfach halt tausende Hallen zu füllen und zwar bis zum letzten Platz. Natürlich auch nicht alle Spiele, das ist schon klar. President's Cup will ich gar nicht in die Halle reingucken. Das ist so eine Sache zum Beispiel, die ich zu bemängeln habe, unabhängig davon, dass ich super viel Spaß hatte beim kompletten Turnier in President's Cup. Also ja, natürlich, dass du dann niemanden für eine Woche dann nach Polen schleppen möchtest und dann fliegen die Mannschaften wieder heim und fliegen nach Hause, okay, kann ich nachvollziehen. Im Endeffekt, boah, die Jungs dann weiterspielen zu lassen vor einem absoluten Nullpublikum, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss, ganz ehrlich. Und ob das auch den Jungs dann so viel Spaß macht auf der Platte, weiß ich wirklich nicht. Zur deutschen Mannschaft bin ich ein bisschen nüchtern tatsächlich. Vielleicht auch, weil ich, boah, ist schwer zu sagen, schon auch in der Richtung unterwegs war, dass eigentlich Platz 5, Platz 6, dass das drin ist. Und dass ich da auch ganz fest dran geglaubt habe von Beginn an, dass es einfach drin ist. Jetzt ist es so, die Nuancen, die man sieht, und Juri Knorr, Andy Wolf, das sind halt individuelle, einzelne Leistungen, die für mich hervorstechen. Und sonst war ich in den ersten Spielen extrem hyped. Und dann wurde die Realität, sag ich mal, wieder erkenntlich, wo eben der aktuelle Ist-Zustand liegt im Welthandball für die deutsche Mannschaft. Aber ich habe definitiv Lust bekommen, extrem Lust bekommen, sowohl auf die Rückrunde als auch natürlich auf das Turnier dann nächstes Jahr 2024 zu Hause. Und ich glaube, dass die deutsche Mannschaft einen hervorragenden Job dahingehend gemacht hat, auch zu zeigen, ey, es gibt übrigens auch noch andere Sportarten in Deutschland außer Fußball. Und die Berichterstattung in Deutschland innerhalb der letzten 3-4 Wochen war vor allem geprägt von Handball und von Wintersport natürlich, aber eben von Handball, dass eben die Headlines in den Zeitungen überall nicht groß von Fußball geprägt worden sind. Und ich glaube, dafür war es auch sehr gut, was die deutsche Mannschaft geleistet hat. Es sind noch Wege nach oben zu gehen. Das sehe ich schon auch so. Das merke ich auch in meiner Emotion einfach, wenn ich auf das Turnier drauf schaue. Aber, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, es hat Bock gemacht und Hunger auf mehr. Und es ist nicht eher so ein, okay, ist auch gut, dass es vorbei ist jetzt.
Ja, so würde ich es auch beschreiben bei der deutschen Mannschaft. Also natürlich, klar, wir reden darüber, man ist irgendwie ein bisschen ernüchtert gewesen jetzt in den letzten Spielen und es war so ein bisschen so auch gleich, aber ich finde trotzdem, dass die Mannschaft wieder eine Begeisterung hervorgerufen hat, die halt so in den letzten Jahren halt nicht so da gewesen ist. Ich meine, wenn ich sehe, dass sie über 7 Millionen Zuschauer zwischendurch eingeschaltet haben im Viertelfinale, das ist ein Zeichen, dass das halt auch wieder funktioniert, dass die Leute das vor den Fernseher hockt, dass sie das gebannt schauen wollen und genau das ist etwas, was wir so in den letzten Jahren einfach nicht gefunden haben. Und das natürlich liegt an Juri Knorr, liegt dann natürlich auch an anderen Spielern in dieser Mannschaft, Johannes Goller, Yannick Kohlbacher, natürlich aber auch an dem Iranen Andy Wolf, Joel Belem, der hätte eine gute zweite Rolle eingenommen hat. Also von daher, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen, dass dass wirklich so diese Euphorie wieder besteht um diese deutsche Mannschaft. Ansonsten, wenn man uns das insgesamt anzieht, sportlich, hat das ganz, ganz viel Spaß gemacht. Wir haben eine tolle Überraschung mit dabei. USA mit ihrem ersten Sieg jemals bei einer WM. Die Belgier, die überrascht haben. Oder aber natürlich aber auch Kap Verde, die das wirklich sehr, sehr spannend gemacht haben. Wir haben eine tolle zweite Hauptrundengruppe, die unglaublich spannend gewesen ist, wo es am letzten Spiel sich alles entschieden hat. Also das war doch wirklich da sehr, sehr schön anzusehen. Ansonsten, würde ich jetzt mal darüber hinaus sagen, dass da noch, ich glaube, einiges Luft da nach oben ist organisatorisch. Wie gesagt, die Zuschauerzahlen waren teilweise unterirdisch, auch dann im Finalwochenende, also Spiel um Platz 5, da war, ja, konntest du die Menschen an der Hand abzählen, da waren auch vielleicht keine deutschen Fans, natürlich aber auch wie, wenn du halt nicht weißt, wo spielst du halt am nächsten Tag, was halt auch so ein Thema ist, wo wir halt drüber reden müssen, ob die Hauptrunde die richtige ist und so weiter und so fort, und dass man dann, wenn man zwei Nationen hat, dass man das dann vielleicht klarer regelt, wer kriegt das Finalwochenende oder die K.O.-Phase, sodass dann auch dann geregelt ist, dass du dann halt keine Reisekosten hast, in dem Sinne, sondern wirklich sagst, okay, gut, ab K.O.-Runde spielst du noch in einem Land und dann ist halt einfach so. Ich finde das, glaube ich, dann schon noch hilfreich für den Sport, weil man dann halt nicht diese Diskussionen hat, die man jetzt geführt hat und dass man natürlich auch dann nicht immer ein positives Bild auf den Sport ist, ja ganz, ganz klar. Und auch ansonsten haben wir noch ein paar Themen, Statistiken, Schiedsrichter, die mich sehr geärgert haben, muss ich ganz ehrlich zugeben, wo wir mit Sicherheit im Nachgang vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf schauen wollen, aber ich glaube, insgesamt war das ein tolles Turnier, was Lust auf mehr gemacht hat und ich freue mich schon wieder auf die Bundesliga, die geht jetzt auch schon wieder dann los nächste Woche, jetzt erst am Wochenende erstmal der B-Pokal und das wird uns hier dann wirklich da, ja, geht schön weiter, wir machen natürlich auch weiter, unsere Zahlen sind auch sehr zufrieden über die WM, muss ich ganz ehrlich zugeben, also von daher dürft ihr uns gerne weiterhören, gerne weiterempfehlen. Wir sind aber noch nicht fertig, denn wir wollen nochmal den Blick auf zwei andere Themen werfen, einmal Frauenhandball, einmal Coaches Challenge, die jetzt kommen soll, deswegen bleibt ihr bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, jetzt sind wir zurück und wollen nochmal über ein, zwei Themen jetzt abseits der Handball-WM sprechen, die ja natürlich in den letzten Tagen auch so ein bisschen aufgeploppt sind, und zwar dann auch gestern über die Meldung von der EAF, über ihr Exekutiv-Meeting, was gekommen ist oder was sie geführt haben. Und da soll es jetzt eine neue Regel geben, und zwar soll es eine Coaches-Challenge geben, die eingeführt werden soll, Patrick. Einmal pro Spiel sollen die Trainer die Möglichkeit bekommen, selbst eine Szene sich anzuschauen oder anschauen zu lassen von den Schiedsrichtern. Ist ja auch, was man auch aus anderen Sportarten kennt. Für mich der richtige Schritt, das mal auszuprobieren, um zu gucken, wie das angenommen wird. Oder ist es vielleicht etwas, wo man dann vielleicht auch langfristig vielleicht ein bisschen mehr Optionen geben soll? Das ist ja wirklich nur eins für die gesamte Spieldauer.
Ja, also das ist jetzt eine Meinungsfrage.
Ja.
Das bezieht sich auf alle Sportarten. Sport ist in dieser Welt natürlich neben den ganzen Emotionen und den ganzen wirklich rein sportlichen Themen, die damit drin liegen, mit dem sich messen mit Gegnerinnen und Gegnern und etc. pp., ja, ein unglaublicher Wirtschaftszweig. Und da geht es um so viel Kohle und vielleicht nicht auf der Platte, aber auch um TV-Rechte, um alles Mögliche, mit dem wir uns ja auch tagtäglich beschäftigen. Dass dann eine Fehlentscheidung, egal in welcher Sportart, extrem krasse Ausmaße haben kann und Geld verursachen kann, Negativkosten, ausbleibendes Geld, wenn man irgendwie ein Spiel verliert, knapp, kann ich das komplett nachvollziehen, dass man aus diesem Aspekt heraus sagt, ey, es darf keine Fehlentscheidung mehr geben. Ich bin ein kompletter Gegner von der Technologisierung von Sport, wenn es nicht, sage ich mal, um Sportgeräte geht oder so, dass die verbessert werden oder so. Ich tue mich damit sehr schwer. Also grundlegend müsste für mich Folgendes klar sein. Natürlich müsste auch diese Entscheidung, die dann auf dem Video überprüft wird, das muss im TV verfolgbar sein für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das muss aber auch in der Halle auf dem Würfel verfolgbar sein irgendwo, was sich da angeguckt wird, um für eine gewisse Transparenz zu sorgen. Das größte Problem ist beim Fußball zum Beispiel, was ja ein riesen Kritikpunkt ist am Videobeweis, die fehlende Transparenz für die Zuschauer im Stadion. So, und das muss für mich gegeben sein. Dann kann man das ausprobieren, und dazu muss man aber auch sagen, dass die Kameras, die ich bei den Videobeweisen gesehen habe bei dieser Weltmeisterschaft, wo ich mir dachte teilweise, natürlich ist man vom Fußball verwöhnt und ist teilweise auch übertrieben, dass da 48 Kameras mitlaufen pro Spielfeldrand gefühlt und keine Ahnung, man kann sich jeden Zehennagel angucken. Aber dann sollte das auch möglich sein beim Handball, das komplette Spiel mit Kameras so zu begleiten, dass ich mir alles genau auch ranzoomen kann. Da gab es einige Entscheidungen, auch im Frankreich-Deutschland-Spiel, wo es um rote Karten ging, wo ich gedacht habe, ihr zoomt doch mal rein, oder geht das nicht? Oder kriegt ihr es nicht hin, mit eurer 7-Megapixel-Kamera da mal ins Bild reinzuzoomen? Und da hast du keinen Winkel gefunden, wo ich dachte, ey, befriedigt mich jetzt ansatzweise als TV-Zuschauer. Also das muss schon alles gegeben sein. Und dann finde ich, wie gesagt, das ist aber eine individuelle Meinung, ich kann nachvollziehen, Technologisierung, weil es um so viel geht, um Gottes Willen, um dann eine menschliche Fehlentscheidung dafür sorgen zu lassen, dass man vielleicht ein Spiel verliert, ausscheidet, einen Titel nicht gewinnt, verstehe ich das, dass man auch diesen Menschen dann schützen möchte. Aber gerade in einer Sportart, wo die Autorität eines Schiedsrichters so krass ist und so respektiert wird wie im Handball oder eigentlich wie Nebensport außer im Fußball, weiß ich nicht, ob es das unbedingt braucht. Und ich wehre mich immer noch aus dieser Sportromantikerbrille, die ich einfach extrem habe, und das bezieht sich auf alle Sportarten, da immer mehr reinzufuschen mit Kamera und noch Bildschirm und noch eine Pause mehr, die möglich ist, um sich irgendwas anzugucken. Schwierig. Bin ich sehr zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen.
Robin?
Ja, ich kann mich da Patrick relativ, also ziemlich genau anschließen, muss ich sagen. Unter einem Gesichtspunkt vielleicht nicht. Also mir hat der Videobeweis bei dieser Weltmeisterschaft eigentlich ganz gut gefallen. Also die Schiedsrichter, klar, hätten sich ihn vielleicht häufiger zunutze machen können, aber ich fand die Transparenz, die man mitbekommen hat als Zuschauer, es wurden die Szenen immer gezeigt, sage ich mal, in Zeitlupe, im Schnelldurchlauf, aus verschiedenen Kamerawinkeln. Klar könnte man mehr Kameras aufstellen, mehr Kameratechnologie, das wird im Zweifel auch kommen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, wenn der Videobeweis genutzt wurde, gab es meiner Meinung nach immer gute Entscheidungen, und der wurde gut genutzt. dass die Schiedsrichter die Regeln manchmal unterschiedlich auslegen. Zum Beispiel der Außen tritt heraus mit einem langen Schritt, also der der Außen in der Abwehr spielende Spieler tritt auf den Außen im Angriff heraus und trifft ihn, beziehungsweise Fuß treffen sich etc. Luka Witzka hat rot dafür bekommen. Zweimal danach erinnere ich mich an Situationen, wo es nur 2 Minuten gab und es sich dann im Zweifel gar nicht angeguckt wurde. Das ist aber nicht dem Videobeweis an sich, sage ich mal, vorzuhalten, sondern den Schiedsrichtern wiederum. Die Coaches Challenge, um auf das Thema wieder zurückzukommen, sehe ich persönlich ja als nicht nötig. Ich halte den Handball für viel zu schnell über 60 Minuten, als dass eine Coaches Challenge in diesen 60 Minuten Einfluss auf das Spiel hat oder Sinn machen würde. Also für mich ist es ein bisschen ein Tropfen auf dem heißen Stein, ehrlich gesagt, wenn wir den Coaches eine Challenge pro Spiel zur Verfügung stellen.
Ja, also ich bin ja prinzipiell Fan von Challenges für Videobeweis. Also ich finde, da gibt es Sportarten, die machen das sehr, sehr gut. Ich finde zum Beispiel im Hockey wird das sehr, sehr gut gelöst, dass du immer eine Challenge hast pro Halbzeit und die wird immer weiter fortgesetzt, bis du einmal falsch liegst und dann ist sie halt weg. Also das finde ich auch sehr gut, weil natürlich das natürlich auch die Spieler so ein bisschen erzieht, sage ich es mal so, dass du halt nicht für jedes, ja, vielleicht Pseudo-Foul, dass du halt so ein bisschen hervornimmst einfach. Das finde ich schon sehr, sehr schön, auch sehr, sehr gut gelöst eigentlich, aber ich finde auch dieses, es ist eigentlich zu wenig, um wirklich relevant zu sein, weil ich meine, die Schiedsrichter treffen so viele Entscheidungen innerhalb dieser 60 Minuten, da ist, glaube ich, eine große Fehlentscheidung, glaube ich, dann im Endeffekt nicht entscheidend. Klar, es kann sein, wenn es ein knappes Spiel ist, ne, ist mit Sicherheit möglich, aber ich glaube, wenn man das macht und wenn man das vernünftig machen will, dann muss man dann ein bisschen über andere Lösungen einfach drüber nachdenken. Es ist einfach so, da muss man da, glaube ich, klarere Wege finden, dass man das einbaut, aber insgesamt, glaube ich, muss sowieso der Videobeweis, glaube ich, noch ein bisschen, du hast angesprochen, ne, wann wird er eingesetzt, wann musst du hingehen und so weiter und so fort. Also das ist ein bisschen, für mich noch ein bisschen ja, willkürlich, ein bisschen zu sehr in den Schiedsrichter überlassen, die sich dann manchmal sehr sicher fühlen, aber wo du es eigentlich da anguckst, okay, das geht einfach nicht. Zum Beispiel jetzt auch, ich glaube, was war es im Finale, der Ellbogen gegen den Hals, wo du klar rote Karte geben musst, aber es nur 2 Minuten gibt. Also wenn du das anguckst im TV-Bild, dann ist es halt die rote Karte. Oder ich glaube, beim Deutschlandspiel war es sogar. Beim Deutschlandspiel müsste es sogar gewesen sein, meine ich, genau. Ja, also schon sehr, sehr willkürlich einfach das Ganze. Deswegen schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Wollen aber auch den Blick noch werfen auf den Frauenhandball, über den wir auch immer regelmäßig berichten. Jetzt während der WM nicht so viel, aber wollen natürlich jetzt mit Ende nochmal wieder drauf schauen, denn es gab ja ein paar Spiele in den vergangenen Tagen. Und da wollen wir den Blick werfen auf den DFB-Pokal. Denn Viertelfinale stand an. Das Final Four ist jetzt somit fix. Und was soll man sagen, Patrick? Der BVB kann nur zugucken, wenn in Stuttgart gespielt wird. Scheiden überraschend aus gegen die HSG Bensheim Auerbach. 33-34 verlieren sie am Ende. Das ist ein Riesenrückschlag für die Dortmunderinnen.
Die Dortmunderinnen haben sich mit einer eigentlich guten Leistung ein freies Wochenende erspielt. nee, also es ist vor allem halt super ärgerlich, weil du halt einfach das komplette Spiel eigentlich ja führst auch, ne? Und im Normalfall auch, dass Gegnerinnen sind, wo du sagst, ganz klar, der Anspruch muss immer sein, zu gewinnen. Aus Dortmunder Perspektive, aus Dortmunder Sicht, egal in welchem Wettbewerb. Und natürlich ist es dann umso ärgerlicher, wenn du eigentlich dieses Spiel auch so gestaltest, dass du halt in Führung liegst die ganze Zeit, nahezu bis kurz vor Ende. Und dann ja, auswärts 33 Tore wirfst, das eigentlich reichen müsste auch. Und dann aber Bensheim sagt, ja nö, wir werfen halt 34. Und andererseits hat der Pokal seine eigenen Gesetze. Und andererseits, ja, freut mich das zu sehen und ist natürlich auch irgendwie, ich habe die ganze Zeit über Underdog-Stories gesprochen, ne, und über diese Geschichten. Und deswegen finde ich es, ich finde es extrem cool, was gar nicht gegen Dortmund geht, aber ich freue mich einfach extrem für die HSG. Gerade weil du auch sagen musst, dass du auch zur Halbzeit einfach halt mit -4 hinten liegst. Und im Normalfall, wenn du mit -4 hinten liegst gegen den BVB, ist das völlig normal und nachvollziehbar, wenn dann eben die Köpfe hängen und du eher darauf aus bist, in der Kabine zu sagen, gucken wir mal, dass wir das hier alles halbwegs ja recht über die Bühne kriegen und nicht zerfallen zu Hause vor unseren Fans. Aber du drehst das ganze Ding. Und dann finde ich es wirklich, muss ich sagen, was null in Richtung oder null gegen Dortmund geht, aber aus Bensheimer Sicht einfach total sexy.
Ja, vor allem, dass sie sich gesteigert haben in der Defensive. Ne? In der ersten Halbzeit kassieren die 21 Gegentore und in der zweiten lässt dann halt nur 12 zu. Und das musst du halt gegen Dortmund erstmal schaffen, nur 12 Tore zuzulassen. Dafür ist diese Offensivpower, die die BVB-Damen da haben, eigentlich zu krass. Also das ist wirklich, haben sie wirklich gut gemeistert. Und natürlich gehen sie auch als Underdog dann natürlich in das Final Four. Denn wenn wir über die anderen natürlich reingehen, das ist schon noch Favoriten. Und ich meine, der große Favorit ist eigentlich sowieso klar, Robin. Das sind die SGB in Bietigheim. Haben gewonnen bei der HSG Bad Wildung Vipers 47 zu 33. Was ein beeindruckendes Spiel.
Das war eine Ansage. 47 Treffer musst du erstmal auflegen. Also das ist auch ein sehr sportlich und rasantes Ding gewesen. Ne? Zur Halbzeit, also beziehungsweise nach 23 Minuten, steht es halt 14 zu 13. Das Spiel ist komplett ausgeglichen. Dann macht halt bis zur Pause machen halt die Vipers kein einziges Tor mehr und Bietigheim setzt sich auf, was waren es dann, 22-13 ab. Ne? Dann führen sie zu 9 zur Halbzeit, das Ding ist durch. So, ne? Dass dann aber die Vipers noch 20 Hütten machen, sage ich mal, in der zweiten Hälfte. Also ich glaube, da hat niemand mehr verteidigt in der zweiten Halbzeit.
Nee, definitiv
das war, nicht. Das war, also sorry, aber 80 Tore, das ist ganz wild. Also das ist ein wildes Spiel. Und ich weiß nicht, 1, 2, 3, ich glaube 3 oder 4 Spieler bei Bietigheim haben jeweils 6 Tore gemacht. Bei Bad Wildungen machen Annika Ingenpass und Verena Oswald die Hälfte aller Tore einfach mal eben kurz. Also mehr als die Hälfte aller Tore. Die kommen zusammen auf 18 Tore. Ja. Das hat ja fast schon dänische Verhältnisse mit Witzel
und
Püttlik.
Und was ich ja noch krass finde, ja, Bietigheim wirft 47 Tore und die Torhüterin von Bad Wildungen Vipers, Larissa Schutrups, hat trotzdem 17 Paraden. Die hat 70 Würfe im gesamten Spiel. Das ist weniger als einer pro Minute. Das muss dir mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein Offensivfeuerwerk gewesen ist. Und natürlich klar, bei einem Feuerwerk, die Vipers, 24 technische Fehler. Definitiv zu viel, damit macht es natürlich dann auch die Bietigheimerin einfach, wenn du so den Ball wegschmeißt. Also, das war wirklich Tempo hat Ball vom anderen Stern, was Bietigheim wieder gespielt hat. Also, boah, 70 Würfe in einem Spiel, das habe ich bisher noch ganz, ganz selten gesehen, mal auf so einem hohen Niveau. Das ist schon brutal auf jeden Fall, ja.
Totaler Wahnsinn. Und wie du gesagt hast, du hast vollkommen recht, Bietigheim geht spätestens nach dieser Performance, aber auch ne, nach diesem bisherigen Saisonverlauf, wie sie sich auch in der Bundesliga präsentieren, da als absoluter Favorit rein. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es bei Binzer Mauerbach gesehen, es kann alles passieren. So Metzingen und Oldenburg. Oldenburg ist auch stark, einfach stark. Und in einem Final Four ist immer noch mal eine ganz andere Hausnummer so. Und ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was es gibt. Glaube aber schon, dass Bietigheim das relativ ja, souverän machen wird. Und das Double dann diese Saison auch holen wird.
Ja, das glaube ich auch. Du hast erwähnt, Oldenburg ist auch mit drin, haben gewonnen mit 34 zu 25 in den Bundesliga-Absteigen HL Buchholz-Rosengarten. Und wenn wir über die starke Offensive der Bietigheimerin sprechen, müssen wir es auch über die der TuS Metzing sprechen, über die Tussis. Denn die werfen 48 Tore gegen TuS Lindford, gewinnen am Ende mit 48 zu 30, haben nur 2 Würfe weniger und auch die haben ein absolutes Feuerwerk abgerissen, Patrick.
Ja, wie meine Sweatpullover und so, die Bestellung ist schon raus, wie gesagt. Ne? Aus dem also das ist ja wirklich, wenn ich es wirklich schaffen sollte aus der Saison ohne einen Fanartikel aus Metzingen, dann Chapeau an mich selbst. Also wie gesagt, das war natürlich, ja klar, du kannst natürlich in Klammern setzen, gegen wen wurde gespielt, gegen Lindford, die überhaupt, glaube ich, happy gewesen sind, da noch eine Rolle zu spielen in einem Viertelfinale im DHB-Pokal, das ist auch völlig in Ordnung. Auch hier hast du halt wieder trotzdem das Gefühl, 48 Treffer und auf der Gegenseite immerhin noch auch 13 Paraden. Also das ist halt trotzdem einfach, ja, also das könnte in Sphären hochgehen, das Ganze, die komplett abstrus sind, die ich auch im Handball so noch nie gesehen habe. Also da fehlen noch 2 bis 50 und dann liegt der Pullover im Warenkorb. Also das ist wirklich bockstark gewesen. Da musst du halt gucken jetzt, dass du halt extremst viel Schwung mitnimmst, ohne zu überdrehen, dass du trotzdem immer noch so ein bisschen diese, naja, nicht Bescheidenheit hast, aber diese Demut auch eben mit dem Wissen, gegen wen haben wir eigentlich gespielt. Aber wie gesagt, die Tussis, die sind spielen eine gute Saison, haben sich da sehr gut gefangen, relativ so zu Beginn Herbst war das dann, seitdem es eigentlich so in meiner Wahrnehmung wirklich sehr, sehr gut läuft. Und das ist natürlich eine Partie, auf die ich Bock hätte, ne? Bietigheim gegen Metzingen. Aber unterm Strich, glaube ich, kann man das Ganze schon ordentlich einordnen in Metzingen. Und also da muss so viel zusammenpassen, dass das Bietigheim das Ding nicht holt. Aber ja, wie gesagt, ey, Underdog-Story. Machet Metzingen. Mein Gott, ist für uns alle die achte Stunde. Machet Metzingen, wollte ich sagen.
Machet Metzingen. Ja, mal schauen. Ja,
dann kaufe ich dir auch den Pullover.
Oh!
Opa! Okay, ich werde dann vor Ort sein und dann werde ich das dann aushandeln, dass wir vielleicht einen Rabatt bekommen. Also schauen wir mal, ob das funktioniert. Ist ja gar nicht so weit weg von mir.
Wenn Robin das Ding für mich kauft, brauchst du keinen Rabatt. Da bin ich.
Ja, dann schauen wir mal, wie die Auslosung dann sein wird, wer gegen wen im Halbfinale trifft und dann natürlich dann das, wie gesagt, Final Four findet ja in Stuttgart statt, das Pokal-Final Four und dann schauen wir mal, wie es dann dort weitergehen wird. Wir sind jetzt heute am Ende unserer heutigen Ausgabe, ihr solltet uns aber trotzdem folgen, denn wir haben weiterhin enorm viel an Themen, was wir euch in den nächsten Wochen präsentieren werden. Wir wollen nochmal ein größeres Fazit zu WM ziehen und haben auch ansonsten noch einige Themen, die sehr, sehr spannend zu beobachten sein werden. Deswegen, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, unbedingt tun. Wir sind auf jedem Podcatcher zu finden, dürft uns auch gerne Rezensionen schreiben. Bei Spotify und iTunes habt ihr uns die Möglichkeit, 5 Sterne zu geben, worüber uns wir natürlich sehr freuen würden, aber auch gerne dürft ihr mit uns konstruktive Kritik machen, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Dürft uns auch folgen auf Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Andor findet ihr uns dort jeweils und ja, dann hören wir uns dann diese Woche auf jeden Fall nochmal wieder, denn wir haben ein tolles Interview aufgenommen am Freitag, wo Patrick und ich in Berlin gewesen sind und dann, ja, seid mal gespannt, wen wir dort als Gast hatten und bis dahin wünsche ich euch alles Gute hier bei Andor auf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.